Mein Herz ist auch in Indien. Ich habe da einiges erlebt. Man erlebt auf dem Missionsfeld viel mehr mit Jesus und Wirken des Heiligen Geistes, Freisetzung und Heilung, als es in Deutschland ist oder in dem sogenannten ehemaligen Abendland Europas. Nun, ich werde also keine lebendige, was schöne Ansprachen halten, obwohl ich das sehr gerne tue, und ihr wisst das, sondern ich bin berufen, beauftragt worden vom Heiligen Geist, und das habe ich mit Pastor Johannes abgesprochen, Lehrthemen vorzutragen. Das heißt also, es ist ein bisschen nüchterner, man muss mitdenken. Ich rate auch hier und da mitzuschreiben. Ich habe in meinem Leben tausende von Seiten geschrieben und ich lerne immer noch. Und je älter ich werde, stelle ich fest, ich muss jeden Tag geistliche Speise haben, in der Bibel lesen, damit mein Geist nicht verkümmert. Zweitens, ich muss mit Gott reden, damit die Gemeinschaft mit Gott nicht abreißt. Denn es ist so eine Sache, dass unsere Seele häufig dem Heiligen Geist und geistlichen Prinzipien widerstehen. So, das zur Einleitung. Ich möchte noch sagen, dass ich über zwei Hauptthemen sprechen werde, über Vision und Transformation. Also ich werde nicht sprechen über den Heiligen Geist oder die Trinität Gottes, auch nicht über die Gaben. Aber beide Themen beinhalten eine ganze Reihe von elementaren Punkten, die innere Heilung beinhalten und so dem einen oder anderen ein Licht aufgeht, dieses Aha, jetzt weiß ich, warum das so ist bei mir. Also möge der Heilige Geist durch meine Vorträge, die durch den Geist Gottes gewirkt sind, ich gebe dem Heiligen Geist alle Autorität, gewisse verschlossene Türen aufzuschließen. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet. Ich stehe hier also nicht in meinem Namen, sondern in dem Namen Jesu Christi, gebe ihm alle Ehre. Ich habe gelernt und ich weiß es, das ist meine Erfahrung, dass ich ohne Jesus nichts tun kann. Und wenn ich etwas täte, wäre es vergebliche Mühe. Also eine ganz klare Fehlinvestition. So, jetzt muss ich mal fragen, das ist jetzt also 8:55, wie lange darf ich sprechen? Ja, ja. Die Geistlichen können 2, 3, 4, 5 Stunden. Ich kenne das, ja. Aber wir werden sehen. Eine Stunde darf ich. Gut, ich möchte schon mal sagen, dass heute Abend, morgen Abend, Sonntagvormittag und Sonntagabend in den Themenbereich insgesamt das Ganze ein Ganzes bildet. Das heißt, ich schließe also heute nicht ab, sondern es geht dann morgen an weiter. Wenn wir über Vision sprechen, dann stellen wir fest, dass jeder Mensch eine Vision hat. Und sie ist natürlich immer unterschiedlich. Welche Vision hast du? Zweitens, welche Vision hat Gott? Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir Gottes Vision kennenlernen und verinnerlichen, damit wir auf der Ebene Gottes mehr erfahren, mehr erleben, mehr sehen. Und zwar nicht, weil das so spannend oder interessant ist, sondern weil es der ausdrückliche Wille Gottes ist, seine Vision, seine Pläne kennenzulernen. Vision, die größte Vision, die Gott uns gegeben hat, ist in der Offenbarung geschrieben. Ich werde also dann auch in den kommenden Tagen sehr deutlich auf wesentliche Elemente der Offenbarung Jesu Christi, der dem Johannes etwa 90 nach Christus auf der Insel Patmos gegeben hat. Vision bedeutet Vorstellung, eine Schau haben, ein Gesicht zu haben, ein Zukunftsbild, eine Zukunftsperspektive oder einen Zukunftsentwurf aus Gottes Sicht. Transformation, da will ich gleich drüber sprechen. Ja, Transformation bedeutet ja Umwandlung. Und ich möchte, bitte, ob ich lauter sprechen soll? Okay, ich bemühe mich, lauter zu sprechen. In Hosea Kapitel 4, Vers 6 heißt es, mein Volk kommt um, oder es heißt auch, geht zugrunde, oder wird vertilgt. Das ist die alte Luther-Übersetzung, heißt es, mein Volk geht dahin darum, dass es nicht lernen will. Aber Hosea 4, Vers 6 möchte ich vielleicht so lesen, wie die Elberfelder Bibel es sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Also wesentliche Merkmale für Vision und Transformation ist es, dass wir Erkenntnis bekommen über das Wort Gottes. In den Sprüchen 29, Vers 18 heißt es, wenn kein Gesicht oder keine Weissagung oder keine Vision da ist, wird ein Volk zügellos. Luther schreibt, wird ein Volk wild und wüst. Und das sehen wir in unserer heutigen Zeit. Zügellosigkeit, Wildheit, Wüste, also eine Leere, eine Hoffnungslosigkeit. Autoritätspersonen in Wirtschaft und Politik sprechen Phrasen, leere Worte, Worthülsen. Wir können uns darauf nicht verlassen, was sie sagen. Wir werden morgen Abend beispielsweise auch darüber hören, dass wir im Zeitalter von Laodicea leben, dem siebten Sendschreiben. Und wir werden dann ein wenig näher und tiefer hineingehen, was der Herr eigentlich damit meint über dieses Zeitalter. Ein trauriges Kapitel. Wenn das Wort Gottes sagt, ein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, dann kann das nicht nur muss das nicht eine ganze Nation sein, sondern eine Volksgruppe, eine Familie und am Ende auch eine Einzelperson. Also, du kannst umkommen, wenn dir entsprechende Erkenntnis Gottes fehlt, wenn du nicht die richtige Vision hast. Nun wissen wir ja alle, wir erleben es ja, wir sind Menschen, wir leben ja als Kinder Gottes im Herrschaftsbereich Satans, der Gott dieser Welt genannt wird. Und wir werden also angefochten, attackiert. Meistens sehen wir viel Zerbruch im Leben eines Menschen. Nachdem ich eine Pause von einigen Jahren in der befreienden Seelsorge hatte, zu der mich Gott vor über 20 Jahren berufen hatte, und ich jetzt mehr mich nach dem Auftrag des Heiligen Geistes für Seelsorge öffnen muss und mehr auch lehren, also in Seminaren lehre, hauptsächlich im Ausland, und der Herr mir gesagt hat, dass ich hauptsächlich geistliche Leiter, Pastoren schulen soll. Das habe ich hier auch schon mal gesagt. Voriges Jahr war ich in dieser Zeit in China und habe dort ein Pastorenseminar gehalten für Pastoren der Untergrundkirche, auch in Bulgarien und in anderen Ländern. Geht das hauptsächlich darum, mein Auftrag bei Seelsorgeseminaren mit Freisetzung, Leiter zu schulen, auszubilden. Leiter sind nicht nur Pastoren damit gemeint, sondern solche, die vom Heiligen Geist in eine leitende Position berufen worden sind. Wir werden auch heute Abend noch feststellen, wenn Gott sagt, er möchte, dass alle zur Erkenntnis kommen und zur Reife gelangen, um in das volle Mannesalter hineinzukommen, sind wir darüber mehr oder weniger frustriert, oder die Mehrzahl der Christen ist darüber frustriert, dass sie eben nicht in das volle Reifes Mannesalter Christi hineinkommen, dass da Blockaden sind, Wir werden zurückgehalten und wissen manchmal nicht, um was es geht. Die Gefahr besteht dabei, dass wir dann dem Wort Gottes es nicht glauben, dass es möglich ist oder dass es möglicherweise nur einigen wenigen Männern oder Frauen Gottes vergönnt ist, als Vorzugslieblinge Gottes besondere Vollmacht zu bekommen. Dem ist aber nicht so. Nun gut, ich möchte zu zwei sprechen. Transformation, was ist hiermit gemeint? Transformation, Umwandlung, Neugestaltung, Veränderung, neue Schöpfung. Als ich zur Wiedergeburt gelangte, am 18. Juli 1967, gab mir ausdrücklich der Heilige Geist das Wort aus 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist erstaunlich. Wenn ich heute nach so vielen Jahren zurückblicke, ich denke, das sind also gut 35 Jahre, nachdem ich wiedergeboren worden bin, war ich eine neue Schöpfung. Und jeder, der gezeugt worden ist durch den Heiligen Geist, ist eine neue Schöpfung. Damit ist man allerdings noch nicht in die Reife hineingekommen. Der Wille Gottes des Vaters ist erkennbar in Römer 8, Vers 29. Da steht geschrieben, das ist der Wille des Vaters, dass wir alle in das Bild seines Sohnes Jesu Christi umgestaltet werden sollen. Also die konkordante Übersetzung, die Menge, Zürcher und die Schlachter sagt das Wort, gleichgestaltet zu werden wie der Sohn Gottes. Es ist unfassbar, möchte ich sagen, was Gott hier uns anbietet. Ich habe 20 Jahre lang um dieses Wort einen Bogen gemacht. Ich habe gesagt, das kann nicht möglich sein. Herr, das ist mir zu viel. Ich wage es nicht, das ist ja etwas, dem Sohn Gottes gleichgestaltet zu sein. Die revidierte Elberfelder Übersetzung sagt, gleichförmig zu sein wie der Sohn Gottes. Luther schreibt, dem Sohn Gottes gleich sein. Bitte, ihr Lieben, denkt mal nach, denkt jetzt in euch hinein. Das ist unfassbar, was Gott uns hier anbietet, welche Pläne er hat. Es sind nicht deine Pläne, auch nicht Menschenpläne. Es sind die Pläne eines Gottes, den wir in seiner Dimension nicht fassen und begreifen können. Ein klein wenig etwas. Das kommt auch darauf an, wie weit wir fasten oder beten, wie weit wir mit dem Testament umgehen, mit seinem Wort, wie weit wir uns stärken durch sein Wort in unserem Geist. Daher ist jeder Einzelne von uns in einem unterschiedlichen Wachstumsprozess und jeder Einzelne von uns hat ein entsprechend unterschiedliches Licht der Erkenntnis und Weisheit durch den Heiligen Geist bekommen. Aber Gott will, dass wir gleichgestaltet alle zur Erkenntnis kommen und in den Reifeprozess hineinkommen wollen. Ich bin immer noch bei der Einleitung. Wenn wir Römer 12 lesen, die ersten beiden Verse, da heißt das, so sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder. Auch hier möchte ich nochmal sagen, wenn das hier Brüder heißt, heißt das griechische Wort Adelphoi und bedeutet eigentlich Geschwister, also männlich und weiblich. Obwohl das halt Brüder heißt, müsste das eigentlich heißen, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmen oder Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wenn wir unsere Leiber also dem Heiligen Geist nicht als ein lebendiges Opfer hingeben, Gott weihen, wie auf dem Altar. Das bedeutet, nicht mit Worten etwas auszusprechen, Das bedeutet eine sehr, sehr konsequente Lebensübergabe und alle Bereiche des Leibes auf den Altar Gottes zu übergeben. Das heißt, ich verzichte ab jetzt sofort auf mein eigenes physisches Anrecht an meinem Leib. Und diese Entscheidung muss jeder Einzelne treffen. Und das ist ein Kampf in deiner Seele, bis du durch die Gnade des Heiligen Geistes, durch zunehmendes Licht und Wachstum so weit kommst, dass du sagst, jawohl, ich gebe meinen Leib als lebendiges Opfer dar und verzichte auf alle Bedürfnisse meines Leibes und überlasse es Gott in mir, was er mit meinem Leib tut. Das geht sogar so weit, dass du auch das Recht abtrittst an Gott, was dein Leben, dein physisches Leben betrifft. Das heißt, du gibst die Entscheidung an Gott ab und sagst, du kannst mit mir machen, was du willst. Du kannst mich sterben lassen, du kannst mich leben lassen. Ich bin nicht mehr Herr meines Leibes, sondern du, Herr, bist es ab jetzt. Wenn wir das nicht machen, ihr Lieben, dann wird die, wie Apostel Paulus sagt, die an uns klebende Sünde oder in uns klebende Sünde im Fleische immer wieder gereizt zur Sünde. Und wir haben einen ständigen Kampf mit unserem Fleisch. Wie kann solch ein Kampf aussehen? Auf sexuellem Gebiet, Perversion, Fantasie, Esssucht, Trinksucht, Genusssucht beispielsweise. Diese Bereiche. Du wirst immer wieder konfrontiert und dieser Kampf wird nicht aufhören. Es sei denn, du machst diese Entscheidung und übergibst Gott deinen Leib als ein Opfer dar. Und dann heißt es in Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Da haben wir es ja. Seid nicht visiert auf diese Welt. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde von Laodicea, also Lauheit, Trägheit, Volksurteil. Das heißt, nicht im Namen Jesu wird entschieden, sondern demokratisch wird entschieden. Nicht nur in der Politik, nicht nur auf kulturellem Gebiet, sondern auch auf kirchlichem Gebiet wird das häufig gemacht, was natürlich falsch ist. Aber das ist das Zeichen Laodiceas. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist ein anhaltender Lebensprozess. Der greift tief hinein in das Empfinden deiner Persönlichkeit, der Seele, wo der Verstand ist und das Gefühl und der Wille. Und wir tragen immer noch, auch als wiedergeborene Kinder Gottes, den alten natürlichen Menschen an uns. Das Fleisch und die Seele, die keine Wiedergeburt erleben kann, sondern Wiedergeburt bedeutet, dass der tote Geist nach dem Fall Adams und Evas erweckt wird bei der Wiedergeburt und sich verbindet mit Gott, dem Heiligen Geist. Daher sind wir dann eine neue Schöpfung und neue Kreatur. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller religiösen Menschen und aller solchen, die gesetzlich religiös sind, die versuchen durch Einhaltung von Satzungen und Geboten und so weiter ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Es ist nicht möglich. Wir haben das auch in eine Reihe von Gebeten gehört. Ich bin überrascht, wie der Heilige Geist also auch dieses, ich möchte mal sagen, Lehrseminar vorbereitet hat durch Zeugnisse und Gebete hier und auch durch Lobpreis. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dann erst könnt ihr prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Im Prolog zu diesen Tagen möchte ich auch hinweisen auf Johannes Kapitel 3, das Gespräch Jesus mit Nikodemus. Es ist dann hochinteressant, wenn ein Führender, der führende Theologieprofessor seiner Zeit zu Jesus kommt und wichtige, elementare Fragen an ihn richtet, weil er sich schämte, zu Jesus, dem Wanderprediger, zu kommen, kam er des Nachts zu ihm, um nicht gesehen zu werden. Auch zu mir kommen manchmal Leute in der Seelsorge nur des Nachts oder abends, damit sie nicht von anderen gesehen werden, weil deren Pastoren das nicht erfahren dürfen, weil es auch eine Lehre gibt, die sagt, wenn man bekehrt und gläubig ist, kann man nicht dämonisch behaftet sein, was ein Irrtum ist, weil das eine ist das Heil in Christus, das andere ist der alte Mensch und das haben wir zu trennen und die Praxis lehrt das auch so deutlich und Nikodemus kommt zu Jesus und sagt zu ihm, und Jesus antwortet und spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt also, interessant ist, dass wir auch das Reich Gottes sehen können. Sehr verdeckt hat der Heilige Geist dieses Wort geschrieben, denjenigen, wenn man vom Geist Gottes erfüllt worden ist, bekommen wir Bilder, Visionen. Im Korintherbrief steht es an einer Stelle, dass wir mit aufgedecktem Angesicht des Herrn anschauen können und so verändert werden in sein Bild. Das sind biblische Wahrheiten, die übergangen werden. Sie werden auch meistens nicht gelehrt. In dieser Gemeinde glaube ich schon. Oder in wenigen geistlichen Gemeinden. Aber die meisten Leute wollen ja in der heutigen Zeit kein geistliches Leben führen. Sie möchten unterhalten werden mit Zeugnissen, mit schöner Musik. Aber sie sind nicht bereit, sich ganz dem Herrn zu geben. Und darum ist eine Gemeinde, in der der Heilige Geist wirkt, um die Menschen zu Jesus zu bringen, und so weit zu bringen, dass sie verwandelt werden in das Bild, eine kämpfende Gemeinde, eine ungeliebte Gemeinde, weil der Satan diese Gemeinde mit aller Macht bekämpft. Jedes Gemeindemitglied, das sich aufmacht, beispielsweise den Leib als lebendiges Opfer dem Herrn zu übergeben, alle Rechte an Gott abzutreten, wird sich der Satan sofort aufmachen und dich bekämpfen. Das ist halt so. Zweitens sagt Jesus, wenn du nicht von neuem geboren wirst, und Nikodemus, der Theologieprofessor, sagt, wie kann das denn zugehen? Kann ein Mann, wenn er alt ist, wieder in den Leib seiner Mutter zurückgehen und nochmal geboren werden? Und Jesus sagt, du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren wirst, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und Nikodemus kann das nicht verstehen. Und der religiöse Mensch kann das nicht verstehen. Und auch der Mensch in der Welt ohne Gott, der Gottlose, kann es nicht verstehen, weil er den Geist Gottes nicht hat. Kann das nicht verstehen. Deswegen sind wir Kinder Gottes Fremdlinge in dieser Welt als Gottes Kinder. Also die entscheidende Voraussetzung für Transformation und Vision ist, dass wir von neuem geboren sind. Wenn wir von neuem geboren worden sind, dann sind wir in dem Moment Säuglinge. Und sind noch unter der Unmündigkeit und sind noch unmündig und haben einen Weg zu beschreiten zur Mündigkeit. Ich möchte heute über die Mündigkeit und Unmündigkeit ein bisschen deutlicher sprechen. Während dieses geistlichen Wachstumsprozesses geschieht oder sollte geschehen eine kontinuierliche Umgestaltung in das Bild des Sohnes Gottes Jesu Christi. Das ist im Imperativ geschrieben. Wie geschieht das und was muss ich dazu tun? Wenn wir die geistlichen Bedingungen erfüllen, wird Gott das Seine tun. Weshalb? Weil es der heilige Wille des Vaters im Himmel ist. Deshalb wollen wir nun zum Thema Transformation, zunächst zum Thema Mündigkeit, einige wesentliche Dinge betrachten. Wie gesagt, eingangs sagte ich schon, die beiden Themen, die wir in diesen Tagen behandeln wollen, mit dem Heiligen Geist, haben grundsätzlich auch etwas mit der inneren Heilung zu tun. Bei Lehrvorträgen muss ich natürlich meine Manuskripte zur Hand nehmen und nicht frei sprechen, ist klar. Meine Frage ist eine provozierende Frage. Kennst du deine Erbschaft, die Gott für dich bereit hat? Das Interesse unter den Christen an der Erfahrung des Übernatürlichen wächst. Und ich bin davon überzeugt, dass hinter diesem Verlangen der Heilige Geist selbst steht. Die Entfremdung der großen Massen, auch im sogenannten christlichen Abendland, vom Evangelium und von den Werten und Begriffen des Neuen Testamentes, ist so weit fortgeschritten, dass mit Worten und mit der Verkündigung allein in aller Regel nur wenige Menschen zu erreichen sind. Die Leute in der Welt draußen geben zu verstehen, dass sie einen Hunger nach Ereignissen, nach Wahrnehmung von Kraft und nach Übernatürlichem haben. Wenn wir als Christen diesen Hunger nicht stillen können, dann wandern sie reihenweise zu den okkulten und satanischen Praktiken ab, weil sie dort einen Teil davon erleben. Also in meiner langjährigen seelsorgerischen Erfahrung erlebe ich das immer wieder. Und wir haben und sind mittendrin in einer okkulten Welle. Das Fernsehen bringt jeden Tag verdeckt und versteckt okkulte Dinge. Vor allen Dingen auch in den Kindervideos, das habe ich schon mal an dieser Stelle gesagt. Und wer passiv Filme ansieht, die in das Okkulte hineingehen, und da zählt fast alles, was Science Fiction darstellt. Und ich kenne Christen, sogar gestandene Männer Gottes, die schauen sich Science Fiction Filme an. Ich sprach mit dem Herrn darüber, der sagte, sieh doch mal hinein für eine Minute. Ich habe nur dämonische Dinge gesehen. So, also wenn ich als geistlicher Christ beispielsweise Science-Fiction-Filme sehe, man muss immer hinterfragen, wer ist der Regisseur? Welch ein Geist steht dahinter, der diese Filme produziert? Und ich sehe es mir an, wäre ich blind und kann die Wahrheit nicht mehr sehen. Und wenn ich dann blind geworden bin und ich gehe in die Gemeinde und sage, oh Herr, öffne mir die Augen und ich preise dich, ich lobpreise dich, du bist ein großer Gott, du bist ein herrlicher Gott, du hast mich erlöst, du hast mich erkauft, Halleluja, preis dem Herrn, nützt es dir nichts, du stagnierst, nimmst am inneren Menschen sogar ab. Wenn wir auf Jesus hören, Johannes 10, Verse 37 und 38, sagt Jesus folgendes, tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaube doch. Wollt ihr mir nicht glauben, den Werken, damit ihr zur Erkenntnis kommt und in mir bleibt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also im ersten Vers ist es interessant. Jesus sagt folgendes, tue ich nicht die Werke meines Vaters, so sollt ihr nicht an mich glauben. Da sollen wir darauf achten, denn das heißt tatsächlich, tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Das ist ein Imperativ. Er sagt nichts anderes, als dass wir Jesus nicht glauben sollen, sondern sofern er nicht die Werke des Vaters vollbringt. Also eine Aufforderung, nicht zu glauben. Das zielt auch da hinein, weil Jesus gesagt hat, es tue nichts aus mir selber, nur das, was ich sehe, den Vater tun, das tue ich. Und was ich ihn reden höre, das rede ich. Und dann sagt er es zu seinen Jüngern, so auch ihr. Er sagt das nicht zu der großen Gemeinde, sondern zu den Jüngern. Ich möchte dich reizen. Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht so gut. Ich kenne einige hier wunderbare Gotteskinder. Aber bist du ein Jünger Jesu oder bist du schon in die verbindliche Nachfolge Jesu eingetreten, dass du sagen kannst, ich bin ein Jünger Jesu. Du bist nicht automatisch ein Jünger Jesu. Die große Mehrzahl der Christen, die sind gerettet. Sie glauben auch an das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Aber sie sind keine Jünger, weil sie erstens ihr Leib nicht als lebendiges Opfer dargegeben haben und auch nicht Gott im Heiligen Geist die Autorität über ihre Seele gegeben haben und auch nicht über deren Geist. Wir wollen das unterstreichen. Und genau dasselbe ist unser Anspruch, den wir in der Verkündigung oder im einzelnen persönlichen Gespräch erheben. Wir bewegen uns also auf sehr gutem Grund, wenn wir neu entdecken, dass das Wort Gottes von den Taten Gottes begleitet sein soll. Der zentrale Begriff, den das Wort Gottes im Hinblick auf diese Thematik einführt, heißt Mündigkeit. Wir müssen uns mit diesem biblischen Verständnis des Begriffes Mündigkeit auseinandersetzen. Ich möchte einige Verse aus Galater 3, Vers 29 bis zum 4. Kapitel lesen. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Kinder. Wörtlich heißt das eigentlich Samen. Und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er wohl ein Herr ist aller Güter. Sondern er ist unter den Vormündern und Pflegern bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Elemente der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft, wörtlich die Sohnschaft, da gehören die Schwestern auch mit dazu, empfingen. Weil ihr denn Kinder, wörtlich Söhne seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der schreit aber Vater. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, also Sohn. Wenn aber Kind oder Sohn, dann auch Erbe durch Gott. An diesem Text ist in seiner griechischen Fassung auffällig, dass konsequent überall dort, wo in unserer deutschen Übersetzung von Kind oder Kindschaft die Rede ist, das entsprechende griechische Wort für Kind oder Kindschaft nicht benutzt wird. Stattdessen heißt es einmal Samen im Kapitel 3, Vers 29 und an den anderen Stellen ist von Sohn bzw. Sohnschaft die Rede. Damit werden wir offenbar als Söhne Gottes in Analogie zu Jesus, dem Sohn Gottes, gesehen, der ja ein reifer, würdevoller und mündiger Sohn Gottes war. Dementsprechend sollen wir als reife und mündige Söhne unsere Erbschaft durch Gott antreten. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. In diesen Versen ist unübersehbar ausgedrückt, wir sind Abrahams Samen, grundsätzlich Erben gemäß der Verheißung. Aber Erbe zu sein, ist noch nicht identisch mit dem Antreten der Erbschaft. Nun wissen wir also, dass wir Erben sind. Die Frage ist jetzt die, hast du die Erbschaft bereits angetreten? Denn, so heißt es, solange nämlich ein Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht seines Vaters, was seine Verfügung über die ihm zustehenden Güter anlangt, kein Unterschied. Er mag wohl vom Gesetz her ein Herr über alle möglichen Güter sein, also eine gewaltige Erbschaft bekommen haben, aber er darf sie nicht antreten. Solange er nicht mündig ist. Vielmehr wird er bis zum Zeitpunkt seiner Mündigkeit unter die Vormünder und Pfleger gesetzt. Und das ist eine ganz gewaltige Aussage, die sehr viel Licht auf viele offene Fragen im Reiche Gottes wirft. Wer Erbe, jedoch unmündig ist, hat zunächst keinen Gewinn von seiner Erbschaft. Diese Verhältnisse finden wir auch in den weltlichen Gesetzesregelungen. Wer vermögende Eltern hatte und durch den frühen Tod Erbe dieses Vermögens geworden ist, kann dennoch darüber nicht verfügen, wenn er juristisch unmündig ist. Auch in einem solchen Fall wird vom Gesetzgeber ein Pfleger oder ein Vormund ernannt, der für ihn diese Erbschaft verwaltet und bestenfalls für die aktuellen und existenziellen Bedürfnisse geringe Anteile davon angreifen darf. Er selbst, der Erbe, hat kein Verfügungsrecht darüber. So auch wir im Vers 3. Im Reiche Gottes geht es nicht anders zu, was die Austeilung und den Antritt der Erbschaft anlangt, als bei den geläufigen Verhältnissen um Erbschaft und Erbausteilung in der Welt. Das ist eine Botschaft, die verstanden sein will und dann gewiss zur Reaktion bei uns führt. Als ich das bei mir selbst festgestellt hatte, hat mich das erschreckt. Und im Nachhinein sehe ich, wie Gott durch seine Güte mich geführt und geleitet hat, dass ich völlig, wenn wir bitten, empfangen wir. Herr, gib mir mehr Erkenntnis. Gib mir mehr Salbung, mehr Licht, dass ich sehen kann. Und das ist ein Gnadengeschenk des Heiligen Geistes. Ihr wisst, wie das so ist. Nicht immer haben wir Lust zu beten. Plötzlich spürst du, wie der Geist Gottes dich berührt. Und dann liegt es an dir, wie du mit dieser Berührung umgehst. Öffnest du dich, machst du Lobpreis, betest du. Ich habe das auf der Fahrt heute von Nordhessen hier erlebt. Ich habe auch gebetet unterwegs. Aber irgendwann bekam ich die Berührung, die der Herr gibt. Und dann habe ich 50 Minuten Lobpreis gemacht, in Psalmen gesungen, in Zungen gesungen, gebetet, viele Dinge bekommen und nach 50, 55 Minuten war die Salbung dann zurückgegangen. Das bedeutet nicht, dass der Geist Gottes mich verlassen hat. Aber das sind diese kleinen Momente, wenn Jesus beispielsweise sagt, ich denke, das ist in Offenbarung 3, er sagt es zu den Gläubigen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der sagt das nicht zu den Weltmenschen, der sagt das zu seinen Kindern. Wenn jemand seine Herzenstür öffnen wird, zu dem werde ich einkehren und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das sind die intimen Geheimnisse, die sind, ich denke, so sensibel und so keusch, dass man häufig darüber gar nicht reden möchte. Aber heute als Lehrer sage ich, suche das, suche den Herrn und wenn er dann da ist und vor deiner Tür steht, öffne dich ihn und du wirst mit ihm das Mahl feiern. Jesus ist so unglaublich herrlich. Ich habe das auch schon mal hier gesagt. Die Testfrage, besonders in einigen Pfingstgemeinden, fragte mich da auch im Ausland, glaubt ihr, dass Jesus in dir leben kann? Wie soll das denn gehen, wenn er oben zu Rechten der Majestät Gottes sitzt? Wie kann er dann auch gleichzeitig in dir sein? Und in 10 Millionen Chinesen und so weiter. Ne? Das geht doch gar nicht. Da kam die zweite Testfrage, wir sagen aus dem Glauben, weil wir glauben, darum wohnt er in uns. Aber was ist das für ein Glaube, der kein Fundament hat? Wir müssen die Schrift reden lassen. Und wenn das heißt, der Vater selbst hat dich versiegelt mit dem Geist seines lieben Sohnes Jesu Christi. Der Geist Christi in dir bezeugt und sagt, aber Vater. Wenn ich einen fremden Menschen, einen gottfernen Menschen auf der Straße ansprechen würde und ich sage, ich gebe dir 10 Euro, sag mal, aber Vater, der sagt das. Das ist nicht der Geist Christi, sondern seine Lippen sagen es. Das ist der große Unterschied zwischen Tag und Nacht. Folgende Voraussetzungen sind notwendig, um das Erbe auch tatsächlich zugeteilt zu bekommen. Erstens, wir brauchen den Status, durch den wir erst Erbe werden. Das heißt, wir müssen Kinder des Vaters sein. Das heißt, eine klare Lebensübergabe muss erfolgt sein, was Jesus dem Nikodemus gesagt hat. Und wir den Geist Christi empfangen haben, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 bezeugt, sind wir in Christus, sind wir eine neue Schöpfung. Vorher geht's nicht, sonst sind wir vorher, wir bleiben religiöse Menschen. Und das läuft alles hier im Kopf ab, aber nicht auf der Ebene des Heiligen Geistes. Zweitens, wir brauchen eine bestimmte Reife. Im weltlichen und im geistlichen Sinne wird diese vom Vater verlangte Reife Mündigkeit genannt. Das Erbe muss dann begehrt werden. Wir müssen das Erbe begehren. Selbst wenn alle Voraussetzungen vorhanden sind, wird das Erbe nicht ausgeteilt, wenn man seine Erbschaft nicht anmeldet, beansprucht oder angenommen hat. Hier sehe ich ein sehr großes Defizit in der Gemeinde Jesu weltweit durch Mangel an Erkenntnis und auch vielleicht Mangel an Lehre. Wir tun so, als ob wir alles getan hätten, oder wir tun so, als hätten wir alles. Dabei sind wir stehen geblieben bei dem ersten Schritt, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, dass er uns erkauft hat vom Anrecht Satans und dass wir jetzt sein Eigentum geworden sind. Und da bleiben stehen. Vor allen Dingen, das ist keine Kritik oder Anklage, aber in vielen evangelikalen Gemeinden ist das der Status und man bleibt da immer wieder stehen. 20 Jahre, 30 Jahre, immer wieder. Und viele Prediger, die ich kenne, die predigen immer wieder, bekehr dich doch zu Jesus. Öffne dein Herz für Jesus. Und was nützt es dir, wenn Jesus, er könnte 1000 Mal in Bethlehem geboren werden, aber nicht in dir? Ich habe manchmal gedacht, Herr, wenn doch dieser Prediger den Mund halten würde, der nimmt den Leuten den Glauben weg, die Leute werden verunsichert und der Feind kommt, siehste, du hast keinen Glauben. Der Prediger sagt es dir, du armes Würmlein, wo willst du denn hin? Halt lieber den Mund, sei passiv, tu nichts. Und dann zeigt der Satan dir deine Probleme. Nicht nur ein Problem, deine Schwachheiten, wo du wankst, wo du charakterliche Sünden hast, Tatsünden, Lippensünde, wo du gelogen hast oder betrogen, über andere negativ gesprochen hast. Das zeigt er dir permanent. Permanent. Warum macht er das? Er hat Furcht vor dir, dass du dein Erbe antrittst. Denn wenn du dein Erbe antrittst, dann weißt du, dass der Christus wahrhaftig in dir lebt und du Autorität bekommst, wenn du in die Mündigkeit gekommen bist und zum Satan direkt sagen kannst, ich binde dich, Satan, ich widerstehe dir und befehle dir, weiche, ich entmachte dich in dem Namen Jesu Christi. Und dann kannst du anderen Menschen auch dienen, auch seelsorgerisch. Aber wie willst du Säuglinge, wie soll ein Säugling predigen können? Wie soll ein Säugling den Satan binden können, den Starken binden? Wie soll ein Säugling das machen? Wie soll ein Unmündiger, um mit den Worten der Schrift zu reden, gegen die Machtstruktur der Finsternis, nach Epheser 6, böse Herrschaftssysteme, Weltbeherrscher dieser Welt, wie will er damit kämpfen? Uns ist aber sehr deutlich und klar, durch das Wort, dass wir von diesen Machtstrukturen bekämpft werden. Es ist natürlich ein großes Wunder, und dass wir nicht zugrunde gehen. Warum? Das liegt auch daran, weil Gott der Vater so gnädig ist und wie das im natürlichen Leben ist, wenn wir gezeugt sind als Baby, brauchen wir die starken Arme der Mutter, die bewahrenden starken Arme des Vaters. Und das ist auch im Geistlichen ganz genauso zu sehen. Deswegen in den ersten Tagen, wenn wir gezeugt worden sind durch den Heiligen Geist, werden wir getragen und haben eine große Liebe. Und Gott zeigt uns nicht den Kampf, der uns verordnet ist und bevorsteht. Es ist vielleicht auch ein kleiner Schlag ins Gesicht der Wohlstandstheologie, die hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten gekommen ist. wo nie davon von Kampf die Rede ist oder von Leid, weil wir zubereitet, abgeschliffen werden müssen. Die Worte werden ausgelassen, wen Gott liebt, den züchtigt er, damit wir nicht Bastarde werden. Deswegen diese antichristlichen Gesetze, davon ein Kind doch nicht mal einen Klaps geben kann, wenn das böse geworden ist. Warum wohl? Damit das Böse wuchern kann, aufgeht als eine böse Frucht, bittere Wurzel der Rebellion. Daher, weil dahinter der Satan steht, ist doch ganz klar. Und ich kenne Christen, die empören sich über die Politik, über die antichristlichen Gesetze. Das habe ich früher auch mal gemacht, bis ich es aufgegeben habe. Es muss doch alles so sein, wie die Schrift sagt. Die Schrift muss sich doch erfüllen. Die Bedingung ist, Sohnschaft muss vorhanden sein. Nur als Kinder Gottes können wir Erben Gottes und Miterben Christi sein. Ist das nicht herrlich? Miterben Christi. Ein Kind Gottes werden wir dadurch, dass wir Jesus unser Leben übereignen und im Glauben die Gnade der Vergebung, der göttlichen Gerechtigkeit und des ewigen Lebens empfangen. Dann wird in uns ein neuer göttlicher Geist geboren. So werden wir eine neue göttliche Schöpfung, eben Gottes Kinder. Ich will das noch einmal betonen. Kind sein ist die wesentlichste Voraussetzung, um die Erbschaft zu bekommen. Aber sie ist nicht die einzige Voraussetzung. Wir brauchen neben dem Status Kindschaft auch noch die Mündigkeit, die die göttliche Erlaubnis und Befähigung enthält, nun aktuell das uns zustehende Erbe zu ergreifen. Kolosser 1, Vers 12 heißt es, so saget nun Dank mit Freuden dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Zwei große Fragen erheben sich, wenn wir dem Text in diesen wichtigen Belangen folgen. Erstens, der eine lautet, was ist überhaupt unsere Erbschaft? Die zweite Frage ist, wie definiert das Wort Gottes Mündigkeit? Im weltlichen Rahmen ist Mündigkeit klar definiert, das habe ich schon erwähnt. Mit Eintritt eines bestimmten Alters werden wir volljährig und mündig, unser Erbe, weltliches Erbe anzutreten. Was ist eigentlich das Erbe der Kinder Gottes, wenn man die etwa 80 relevanten Erwähnungen des Begriffes Erbschaft und Erbe in der Schrift untersucht, dann wird offensichtlich, dass Erbschaft ein göttliches Angebot von großer inhaltlicher Breite ist, aber doch dabei eine Hauptbedeutung aufweist. Das Schwergewicht von Erbschaft liegt nach der Bibel eindeutig in dem Versprechen des irdischen Segens, dann natürlich auch des göttlichen Segens. Titus 3, Vers 7 heißt es, auf dass wir durch derselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Hört zu, meine Geschwister, Brüder heißt das aber Geschwister, hat nicht Gott erwählt die Armen auf dieser Welt, dass sie am Glauben reich seien und Erben des Reiches, welches er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Ein besonders schönes Verständnis von Erbschaft finden wir im ersten Buch der Könige, 1. Könige 8, 51 und 53. Denn sie, die Kinder Israel, sind dein Volk und dein Erbe, die du aus Ägypten, aus dem glühenden Ofen geführt hast. 53. Denn du hast sie dir ausgesondert zum Erbe aus allen Völkern auf Erden, wie du geredet hast durch deinen Knecht Mose, als du unsere Väter aus Ägypten führtest. Herr, Herr. In der Bibel heißt das Herr geschrieben, als wenn ich sagen würde Herr Schulze und dann Herr groß geschrieben. Auch das ist ein Fehler. Im Original heißt es Herr, Herr. Hier drückt sich die Anrede des Vaters, Gott Vater und Gott Sohn und der Text durch Gott den Heiligen Geist gewirkt. Hier wirkt sich eigentlich die Trinität aus. Aber weil die Bibelübersetzer das nicht erkannt haben, haben sie dann einfach das erste Mal Herr klein geschrieben, der Herr Meier, und das zweite Mal Herr groß. Das ist so nebenbei einfach Herrlich, wenn man das, die Wahrheiten der Heiligen Schrift so sehen kann. Beim näheren Hinsehen finden wir in diesen Worten einen einzigartigen Gedanken von großer Kostbarkeit. Gott redet von seinem Volk Israel, und was für dieses Volk gilt, das gilt erst recht für sein erlöstes Volk im neuen Bund, das durch Jesus sein ewiges Volk geworden ist, dass es auch sein Erbe darstellt. Das heißt, die Kinder Gottes sind Gottes Erbe. Wenn ihr vielleicht, mein Dozent in der Uni in Heidelberg sagte zu mir, man vergisst 95%, was man hört. Man meint, man würde alles bald 5%, und das ist schon eine hohe Quote. Da muss man schon mächtig aufpassen. Wenn du heute Abend eins gelernt hast, erstens, ich bin ein Erbe, zweitens, ich muss zur Mündigkeit kommen, und drittens, du selbst bist Gottes Erbe. Gott, der alles hat, hat sich ein Erbe selbst erwählt. Und das bist du. Ist das nicht herrlich? Als ich das begriffen hatte, ich gebe zu, erst in diesem Jahr. Ich habe das erst Anfang des Jahres begriffen, nachts im Gebet. Mich weckt häufig der Heilige Geist, als ich glaube, es war doch schon Dezember, also es ist schon gut einen Monat her. Ich habe geweint, ich bin rumgesprungen, ich habe gesagt, ich bin dein Erbe, Herr. Ich bin dein Erbe. Bitte begreift, du bist das Erbe des lebendigen Gottes. Gott hat alles. Er hat gesagt, ich will dich als Erbe haben. Dich. Das ist eine solch große Offenbarung einer köstlichen Köstlichkeit. Also, ich bin überzeugt, wenn du das dir nicht sehr deutlich auf die Tafel deines Herzens schreiben lässt, nach wenigen Tagen wird der Feind versuchen, es dir wegzunehmen. Du wirst es vergessen, weil es halt ja große Kostbarkeit ist. Weil der Satan, der vierfache Acker, Jesus gibt ja die Beispiele, ne? Eins fiel auf dem Weg, die Vögel fraßen es auf. Das ist der Satan, der das Wort Gottes wegnimmt. Einige unter Gestrüpp, einige auf steinigem Boden, die Sorgen dieser Welt. Der Satan gibt dir dann so viel Sorgen. Wir müssen darüber reden in den kommenden Tagen. Warum du Probleme hast, warum du leiden musst, warum du bestohlen wirst, was das alles bedeutet, warum musst du ein zweiter Hiob sein? Das hat gute Seiten, hat auch negative Seiten. Aber halt das bitte fest. Gott hat ein Erbe, das habe ich in Rot aufgeschrieben, und das sind wir, du und ich, Halleluja, eine wunderbare Wahrheit. Gottes Erbe sind wir. Seine unaussprechliche herrliche Wahrheit. Nicht nur wir beerben Gott, sondern auch umgekehrt. Unser Herr, unser Vater soll auch ein Erbe haben, und das bist du, das sind wir. Das ist Gottes Wort. Wir, die wir unser Leben freiwillig ihm geben, sie sind ihm wertvoller und wichtiger als alles andere Geschaffene. Er selbst betrachtet dich als sein Erbe. So kostbar bist du. Nun aber zur Mitte des Erbschaftsbegriffes. Ich möchte ausgehen von Abraham, der die Bezugsgröße und das Muster eines göttlichen Erbes ist. Galater 3, 29, 9 und 7. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. So werden nun, die des Glaubens sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Erkennet also, die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Wenn man in die Stille geht, was wir heute so gehört haben, dass wir auch ruhig sind, den Mund halten, stille sind, auf Gott warten, dann offenbart uns der Heilige Geist Kostbarkeiten in seinem Wort. Heißt ja, nur an einer stillen Stelle setzt Gott seinen Anker. Kennt ihr das, diese Bibelstelle? Gott hat mir offenbart, merke doch mal, wer war Abraham? Erstmal kein Israelit. Denn der erste Israelit war ja Jakob, als er mit Gott gerungen hatte. Er war ein Manipulator, wie wir Menschen ja sind, wir werden ja gelehrt zu manipulieren, erzogen zur Manipulation, im Geschäftsleben, im Berufsleben, eine einzige Manipulation. Und so war ja Jakob auch mit Laban. Die haben sich ja gegenseitig mindestens 10-mal betrogen durch Manipulation. Und als Jakob mit Gott gerungen hatte und er überwunden wurde, hat Gott gesagt, ab heute heißt du nicht mehr Jakob, sondern Israel. Ich war vor 10 Tagen noch in Israel. Nach Gottes Auftrag sollte ich ein Missionswerk gründen, aber nicht Mission, eine Hilfsorganisation. Und wir haben auch alles eingereicht. Und vor 10 Tagen morgens, sage ich mal so nebenbei, brachte man zu mir einen 9-jährigen Jungen. Der Vater ist Bulgare, die Mutter ist Israelitin, Jüdin. Und man hat mich von Bulgarien aus gebeten, bitte, 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 wenn du nach Israel gehst, da ist ein Junge, der ist so krank und der hat Epilepsie. Und der Junge ist voller Unruhe, der kann nicht eine Sekunde still sitzen. Und ich hatte mir ein sehr kleines Hotelzimmer gemietet, weil das dann auch preisgünstig ist. Auch in Israel muss ich 2 Kakerlaken töten. Und dann war der Vater dort und der Junge traurig. Der lief hin und her auf mein Bett, dann auf die Erde, auf den Stuhl hin und her. Und dann hat sein Vater mir also sein Herz ausgeschüttet. Da ist doch ein Fehler in seinen Chromosomen, haben die Ärzte festgestellt, unheilbar und so weiter und so fort. Und dann habe ich dem Vater nachher gesagt, gut, bitte geben Sie mir die Autorität. Sprechen Sie laut aus. Herr Florek oder Bruder Florek, ich gebe Ihnen die Autorität, über meinen Sohn mit ihm zu beten. Dann hat man ja leichter, wenn man Autorität hat. Ne? Sonst habe ich ja nur einen Gaststatus. Ein Kind ist frech oder dreist oder vorlaut. Ein Kind würde auch nicht nach Autorität fragen, aber ein Mündiger weiß, dass eine Autoritätsperson, er hat einen Sohn, ich bin weder verwandt noch verschwägert, also habe ich keine Autorität. Ich muss mir von dem Vater die Autorität geben lassen, dass ich mit dem Sohn über den Sohn beten kann. Das schwächt auch die Dämonie. Und dann habe ich gesagt zu dem Vater, jetzt kommt ein wichtiges Problem. Der Sohn muss neben mir sitzen und Sie müssen sich daneben setzen. Und der ist voller Unruhe. Der kann nicht eine Sekunde still sitzen, aber er muss sitzen. Und ich muss ihm die Hände auflegen und ich muss die Dämonie binden. Und dann muss ich ihn so weit bringen, dass er sein Leben Jesus Christus übergibt. In Israel. Und dass er den Herrn Jesus bittet, dass er ihn heilt von allen Krankheiten und dass Jesus in sein Herz kommt. Und der Vater sah mich an, sagte, das wird nicht gehen. Aber sagte ich, nö. Den Jungen gerufen, hinsetzen, Hände aufgelegt, die Dämonen gebunden, die Autorität Satans entzogen und der Junge war still. Und dann habe ich mit dem Jungen gesprochen, ich musste Englisch sprechen und dann hat er Hebräisch übersetzt. Der tatsächlich sein Leben Jesus übergeben. Ich musste dem Vater sagen, das geht nicht im Namen Gottes des Abrahams. Das wirkt nicht, wenn ich sage im Namen Gottes, nur in dem Namen Jesu Christi, weil Jesus Christus den Satan besiegt hat und alle Dämonen. Darum geht das. Sind Sie damit einverstanden? Sagt er, ja. Er hat sich bekehrt, hat sein Leben Jesus übergeben, der Junge, und hat den Herrn Jesus gebeten, ihn zu befreien. Dann hatte ich Vollmacht gehabt, freie Hand, und ich habe 10 unter der Inspiration des Heiligen Geistes 10 verschiedene Dämonen diagnostiziert bekommen und habe den Geist der Epilepsie und den Geist, der die Chromosomen durcheinander gebracht hat und Unruhe und was ich alles im Namen Jesu entfernt, und der Junge war total verändert. In einem Moment, ne? Und nachdem hat der Herr gesagt, das war also vor 10 Tagen, ich möchte, dass du trotzdem heute noch hinauffährst nach Jerusalem und an der Klagemauer mich anbetest und alles vor mein Angesicht bringst. Ich war schon 3-mal vorher in Israel nicht für notwendig gesehen als Christ, Und da sagt er, denke doch mal, das ist doch der Tempel Salomos, meines erwählten Knechtes. Und da sollst du beten und all das, was du an Nöten, Sorgen, Lasten hast und so weiter vor mein Angesicht bringen. Ich habe dann beide Hände an die Wand gelegt und gebetet, halblaut. Plötzlich kam ein Jude, ein russischer Jude, und hat gebettelt um Geld. I'm very poor, please can you give me money und so, habe ich ihn angesehen, habe ich gesagt auf Englisch, ich bete doch, bitte stören Sie mich beim Beten nicht. Yes, I know, please can you give me money. Ich war ganz ruhig, sagte der Herr, geh zwei Schritte weg. Und da kam ein anderer Jude, hat ihn weggenommen. Das ist auch der Feind, der stören möchte. Ich habe auch für diese Tage gebetet und für verschiedene andere Dinge, weil ich genau weiß, das war der Wille des Herrn, in Jerusalem anzubeten, dem Namen Jesu Christi, auch an der Klagemauer. Jeshua, sagen ja die Hebräer, der Messias Jesus. Es war ein besonderes Erlebnis, hat mich sehr gefreut. Seht, Abraham war kein Israelit, Abraham war ein Götzendiener. Gott hat nicht den gerechten Abel, auch nicht den gerechten Henoch erwählt, in dem alle Völker gesegnet sein sollen, sondern den ehemaligen Götzendiener Abraham. Jetzt zeigt sich das Bild der großen Gnade Gottes, der Erwählung. Wen er erwählt, den erwählt er. Wenn mich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und Gott sprach zu ihm, ziehe hinaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Der war schon so weit, dass er es getan hat. Ein riesiges Wunder. Abraham zog aus, aber hat auch Sicherheit gesucht. Seine Frau mitgenommen, sein Gesinde mitgenommen, den Sohn seines Bruders, den Lot. Er brauchte Leute, auf dass er sehen konnte, ah, die gehen mit mir, ich bin hier nicht allein. Und er kam bis Haran und da blieb er viele Jahre oder eine lange Zeit. Und dann kam eine Hungersnot, da ging er nach Ägypten. Er floh vom verheißenen Land. Machen wir das auch so manchmal, wenn Trübsalzeiten kommen, dass wir sagen, nee, wir gehen hier weg, ich gehe woanders hin, wo ich mehr Sicherheit finde, mehr Brot. Da heuchelte er, Gott ermahnte den Pharao des Nachts, er sagte seine Frau, seine Schwester, und da muss ein Gottloser noch den Auserwählten Gottes zur Raison rufen. Dann ging er wieder zurück in das gelobte Land. Und dann die Geschichte möchte ich noch mal kurz erzählen, wie wichtig das ist, weil auch wir häufig solche Fehler machen. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ich glaube, jetzt ist 5 Minuten noch. Ja? Okay. Das ist so interessant. Gottes Verheißung. Hat Gott zu dir geredet? Hat Gott dir eine Verheißung gegeben, eine Vision? Ist sie noch nicht in Erfüllung gegangen? Manchmal dauert es 5 Jahre, 10 Jahre, sogar 30 Jahre, bis Gottes Verheißung für dein Leben in Erfüllung geht. Das liegt manchmal nicht an Gott, sondern häufig an uns selbst, weil wir noch unmündig sind, weil wir uns von ihm noch nicht haben, genug umformen zu lassen, oder weil der Zeitplan Gottes noch nicht in Erfüllung getreten war. Als dann der Leib der Sarah erstorben war, und der verheißene Sohn noch nicht da war, machten sie sich ja Sorgen, besonders Sarah. Und sie ging zu ihrem Mann und sagte, du musst mit deiner Magd schlafen, mit der Hagar, damit wir den Sohn eine Verheißung bekommen, damit wir einen Erbe haben, sonst haben wir ja keinen. So sind wir Menschen, auch die Erwählten, auch wir Erwählten, dass wir dann anfangen, uns auf uns selbst zu besinnen und zu verlassen, und nicht auf die Verheißung Gottes warten. Verzog, wird nicht kommen. Ist vorbei. Leib ist erstorben, geht nicht mehr. Und so wurde Ismael gezeugt. Und bedenkt bitte, 13 Jahre lang hat Gott nicht mit Abraham geredet und Abraham hat das nicht gemerkt. Abraham hat seine Augen von Gott abgewendet und hat den Ismael gesehen, 13 Jahre lang, Tag für Tag. und hat sich an dem Ismael erfreut. Wie viele Kinder Gottes haben manipuliert an der Verheißung Gottes und erfreuen sich einer Frucht, die tatsächlich nicht von Gott war. Erst nach 13 Jahren kam Gott in Menschengestalt zu Abraham und hat gesagt, nun ist die Zeit da, dass der Sohn der Verheißung geboren werden sollte. Da bekam Abraham einen Schock und fiel auf der Erde auf sein Angesicht und lachte. Er lachte über sich selbst, weil Gott sagte zu ihm, ich bin Gott, ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige. Bei mir ist nichts unmöglich. Und dann hat Abraham das begriffen. Und dann kam der Sohn der Verheißung. Und deswegen müssen wir warten. El Shaddai, Gott der Allmächtige, der deine Haare auf deinem Haupt gezählt hat. Du weißt nicht, wie viele Haare du hast, ich auch nicht, aber er weiß es. So genau kennt er dich. Du bist doch sein Erbe, er hat doch das allergrößte Interesse an dir. Und deswegen müssen wir ihm unser ganzes Vertrauen entgegenbringen. Abraham hat Gott geglaubt, dann hat er ihm geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und ward ein Freund Gottes geheißen. Willst auch du ein Freund Gottes sein? Wenn du die Stille suchst und auf den Herrn wartest und Jesus kommt und du dein Herz öffnest und er zu dir einkehrt und das Abendmahl mit dir hält, das macht Jesus nur mit seinen Freunden. Viele Kinder Gottes erleben dieses nicht. Sie sind erlöst und freuen sich der Erlösung. Ich habe einen Erlöser. Jemand starb für mich. Ich bin gerecht gemacht worden. Ich freue mich. Ich preise Gott. Aber es geht noch weiter. Werde ein Freund Gottes. Wenn du schon sein Erbe bist, weil er dich so sehr liebt, sollte es dich reizen zu sagen, Herr, ich möchte auch dein Freund sein. Und Freunde enttäuschen sich nicht. Ich glaube, ich werde am Sonntagabend über das Geheimnis der Kraft und Umwandlung sprechen, was es bedeutet, mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben zu sein. Nicht nur als Worte, die wir kennen, sondern die man als Kraft erleben kann. Wie sie Realität werden. Herrlich. Es ist bedeutsam, dass die biblische Theologie über unsere Erbschaft ausgerechnet an Abraham geknüpft wird, der gleichzeitig auch das Beispiel für Glauben ist. Denn beide Begriffe sind untrennbar zusammengehörig, Glauben und Erbschaft. Wenn wir in Hebräer hineinschauen, Kapitel 4, es ist noch eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes, denn wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So lasset uns nun Fleiß tun, hineinzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand zu Fall komme in gleichem Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Fleiß tun, hineinzukommen zu dieser Ruhe. Dich kann nichts mehr erschüttern. Selbst wenn die verrücktesten Gesetze gemacht werden, selbst wenn eine unruhige, gottlose Regierung jeden Tag die Rentner beunruhigt und neue Steuererhöhungen und so weiter. Du bist ein Liebling Gottes. Er wird dich immer versorgen. Habt ihr jemals einen Freund Gottes darben sehen, hungern sehen? Wird nicht geschehen. Glaubt mir das. Wenn die Zeit der Bedrängung in der Endzeit von Laodicea zunehmen wird, denn am Ende von Laodicea wird der Antichrist hier persönlich auftauchen, und wir härteste Bedrängungen erfahren müssen, auch an unserem Leib. Vielleicht müssen wir unsere Wohnungen, unsere Häuser abgeben. Du kannst nicht mehr kaufen. Dann wirst du Gott erleben, wie er dein Freund ist. Wie er Engel sendet. Wie viele Engel haben dir schon gedient und du weißt es gar nicht? Ich hatte 3-mal Berührungen von Engeln gehabt. Manchmal, wenn ich in eine Stadt kam und mich nicht zurechtfand, habe ich den Herrn gebeten um einen Engel. Plötzlich stand da eine Person an der Kreuzung. Ich habe gefragt, die war so freundlich, hat mir den Weg so konkret beschrieben. Ich sage, Herr, ich bin überrascht, dass du da eine Person hingestellt hast. Da sagte der, du hast mich doch um einen Engel gebeten, mein Sohn. Herr, war das ein Engel? Aber natürlich. Bei Gott ist das gar kein Problem. Gar kein Problem. Wir sind es, die wir so problematisch sind. Als geistlich gezeugte Menschen, als wahrhaftige Gotteskinder, haben wir ein Haupt, das im Himmel ist, und wir sind seine Glieder. Wir leben nicht auf der physischen Ebene, sondern auf der Ebene des Geistes. Wir durchdringen die transzendentale Welt und müssen mehr mit dem erhöhten Herrn Gemeinschaft haben. Das ist das Interessante. Das ist unser Erbe. Erbschaft ist ein Lebensstil, der absieht von Werken und gekennzeichnet ist von Ruhe. Das ist herrlich. Manchmal kriege ich schockierende Nachrichten. Ich leite ein Missionswerk als internationaler Präsident. Ich bin ja ein Knecht Jesu. Präsident ist gar nichts bei Gott. Das ist schon fast lachhaft. Aber immerhin, die Behörden wollen sowas haben. Die Mächtigen dieser Welt, die empfangen gern einen Präsidenten einer Hilfsorganisation. Ich habe damals den Titel nur Direktor geführt, dann haben mich gewisse Minister in verschiedenen Ländern nicht empfangen oder Gouverneure. Nein, mit Direktoren beschäftigen wir uns nicht. Schicken Sie Ihren Präsidenten. Ja, und dann hochtrabende Gespräche, großes Essen und so weiter, Worthülsen hin und her. Wenn manchmal diese hohen Herren in der Welt wüssten, dass ich in der Autorität als ein Botschafter Jesu Christi gekommen bin und die Autorität über diese Leute und über die Geister genommen habe, dann würden sie sich sehr, sehr wundern. Aber manche haben sich auch gewundert, dass plötzlich das ganze Gespräch kippt und dreht und dass plötzlich der Botschafter Christi das Sagen hatte und delegiert hat in einer Weise. Das sind die Herren ganz überrascht. Halleluja. Nur wer die ganze biblische Theologie zu dem Thema Mündigkeit und Erbschaft überblickt, wird dann nicht mehr überrascht sein. Der fleißige Umgang mit dem Worte Gottes ist die Voraussetzung, um die Erbschaft hier auf Erden anzutreten. Jesus hat ja immer wieder gesagt, habt ihr nicht gelesen? Was sagt die Schrift? Das hat er sogar dem Satan gesagt. Der Heilige Geist ist so wunderbar. Vielleicht wisst ihr das alles, ich habe es nicht gewusst. Matthäus 4, Vers 4. Jesus in der Wüste, der Satan erscheint ihn. Satan sagt, sag doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Erst im vergangenen Herbst hat der Herr mir gesagt, stell dir doch mal vor, was Jesus da sagt. Ich habe immer, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also wir brauchen das Brot. Aber man muss sich das mal vorstellen. Da ist der Sohn Gottes als Mensch und da ist der Luzifer, der Satan, den der Sohn Gottes in der Eigenschaft als Gott erschaffen hat im Himmel irgendwann mal. Und jetzt kommt der freche Gott dieser Welt, der Abgefallene, und sagt zu dem Sohn Gottes, bete mich an. Falle vor mir nieder, ich gebe dir alle Reiche. Aber Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er bezeichnet sich nicht als Gott. Er sagt, ich bin ein Mensch und ich, Mensch, Jesus, lebe von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes meines Vaters gegangen ist. Das ist die tiefe Dimension. Jedes Wort ist ja 7-fach geläutert durch den Heiligen Geist. Welch eine Erniedrigung, welch eine Demütigung und welch eine Göttlichkeit in der göttlichen Erniedrigung und Demütigung. So ist Gott. Gott ist nicht stolz. Er ist gütig, gnädig, barmherzig, demütig. Lernet von mir, sagt Jesus, nehmet auf euch mein Joch, ich bin demütig, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Satan will uns stolz machen. Du bist was Wichtiges. Sei stolz, sei eingebildet. Bilde dir auf deine Werke was ein, auf dein Aussehen, alles. Hast du dich selbst gemacht? Alles, was, du hättest auch in Indien geboren werden können, in Kalkutta, auf der Straße, leprakrank, aussätzig. Dass du in Deutschland geboren bist, dass du ein warmes Bett hast, dass du Essen trinken hast, ist Gnade von Gott und göttlicher Vorsatz. Dafür haben wir ihm zu danken. Ich habe heute eine Banane gegessen, hier in Berlin. Ich bestaune dann die Frucht. Ich sage, Herr, die hast du so wunderbar gemacht. Dann esse ich das. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass du mir Geschmacksnerven geschaffen hast. Und ich schmecke, was du erschaffen hast. Letztendlich schmecke ich Gottes gesprochenes Wort. Er hat das ja gesprochen und dann ist die Banane entstanden. Gestern Abend habe ich noch gearbeitet. Bis nachts hat meine Frau mir eine Apfelsine gegeben. Helga, das lässt euch herzlich grüßen. Ich esse eine Apfelsine mit Andacht, mit Anbetung. Sag, Herr, du hast sie wunderbar gemacht. Die schmeckt so kostbar, süßlich und saftig. Wie hast du das nur gemacht? Du bist ein wunderbarer Gott. Und die Welt erkennt gar nichts. Gib her die Bananen. Sogar die Bürokraten in Brüssel haben sogar mal angeordnet, dass die Bananen gerade zu sein haben. Ne? Ja. Verrückt. Das Erbteil der Heiligen, das übrigens von denen empfangen wird, die im Lichte wandeln, hat etwas zu tun mit dem Versetztsein in das Reich des lieben Sohnes. Und das wiederum ist gleichbedeutend damit, dass man herausgenommen ist aus dem Reich und aus der Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis äußert sich in Rauben, Würgen und Töten. Das sind die Eigenschaften Satans. Er ist ein Lügner, er lügt zuerst, dann wirkt er und dann mordet er, sagt das Wort Gottes. Überall, wo der Sachverhalt des Beraubtseins, des Gewürgtwerdens und Krankseins und auch des Todes ist, hat der Feind seine Macht bewiesen. Gottes Wort sagt, dass unsere Erbschaft sich auch darin erweist, keine Beraubung, kein Gewürgt und stranguliert sein. Keine Krankheit und kein vorzeitiger Tod. Bedeutet nicht, dass wir nicht krank werden. Der Leib ist halt dem Verfall untergeordnet. Aber hier gibt es auch wunderbare, durch den Heiligen Geist bewirkte Wahrheiten. Beispielsweise, wenn du krank bist, was wir gerade von dem Bruder Reinhard gehört haben, ne? Mit dem Arm. Oder wenn du müde bist, ausgelaucht, ausgebrannt, Alltagssorgen, Stress ist ja dieses Leben. In Wirklichkeit, wir leben ja noch nicht im Paradies. Wir müssen uns ja verausgaben. Wir müssen Arbeit, unser Brot im Schweiße des Angesichts verdienen. Wenn ich ausgebrannt bin, dann gehe ich zum Herrn und harre auf ihn und warte auf ihn. Ich sage, ich kann nicht mehr, ich brauche dich jetzt. Ich harre und warte auf dich. Aktives Warten, denn da steht geschrieben, wer aber auf den Herrn harrt, also wartet, der wird neue Kraft empfangen, dass er auffliegt mit Flügeln wie ein Adler, dass er läuft und nicht müde wird. Ich war gestern in Siegen, ich habe mit einem 87-jährigen Gottesmann gesprochen, mein Sohn war dabei und noch ein anderer Mitarbeiter, und dieser Mann ist noch aktiv im Reich Gottes und wollte mit mir einen neuen Missionszweig gründen. Mit 87 Jahren. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Ja, sagte ich, lieber Bruder Silvio, aber du bist jetzt im 88. Lebensjahr. Ja, der Herr kann mir noch 2-3 Jahre geben, das möchte ich nützen. Wisst ihr, wie alt ich bin? Ich habe das mal heute ausgerechnet. Ich bin 23.319 Tage alt. Ich habe zum Herrn gesagt, gut, wenn ich 65 werde, will ich dann nur 60-70% arbeiten. Ich will endlich die Bücher schreiben, auch Sach- und Lehrbücher, zu denen der Herr mich verpflichtet hat, und gesagt, bitte tu das. Ich will, dass du solche Bücher schreibst, auch für die. Wir haben ja 116 Bibelschulen weltweit, dass wir viel mehr Lehrstoff bekommen. Aber als ich diesen Mann sah, 87 Jahre alt, der ein Werk gründen wollte, ja. Ich möchte langsam Schluss machen. Jesus, also nochmal Römer 8, 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn anders wir mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Man fragt sich doch, wie inwieweit man jetzt in unserem Leben unter irdischen Bedingungen schon etwas von der Erbschaft Christi hat. Gut, ich möchte das abkürzen. Ich denke, wir haben genug über Erbschaft gehört. Sobald wir uns aber vergegenwärtigen, dass wir Miterben Christi sind, also alles, was Jesus geerbt hat, alles, was Jesus geerbt hat, auch von uns stillschweigend mitgeerbt werden, bekommt dieses Wort eine ungeheure Bedeutung. Also Jesus ist der Haupterbe und wir sollen alles, was Jesus geerbt hat, miterben. Ich merke, wie der Heilige Geist will, dass ich hier Schluss mache. Ich komme mit dem Stoff nicht aus, aber das macht mir nichts aus. Vor 20 Jahren wäre ich vielleicht nervös geworden, aber heute weiß ich, wenn der Herr sagt, Schluss ist Schluss. Bitte bedenkt, was diese Qualität an Aussagekraft für dich und für mich bedeutet. Eine ewige Wahrheit. Was hat denn Christus geerbt? Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Stimmt's? Amen. In Christus ist alles zusammengefasst, was im Himmel ist und auf der Erde. Epheser Kapitel 1. In ihm ist das All, das Universum zusammengefasst. Und wir sollen, du und ich, mit Christus mitregieren. Das ist dein Erbe. In der Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ohne Ende. Dazu bist du und ich berufen. Solch einen wunderbaren Gott haben wir. Das ist das Erbe, das der Herr uns gibt. Und wir haben es verstanden, wir müssen aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit hineinkommen. Wir müssen hinkommen zu unserem Herrn und sagen, Herr, ab jetzt weiß ich, ich muss mein Erbe antreten. Bitte nimm mich aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit hinein. Ich will mein Erbe antreten. Und dann musst du bitten, Herr, nimm das alles weg, was mich hindert, aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit zu kommen. Und darüber werden wir morgen dann reden. Blockaden, Hindernisse, dass der Herr uns befreit, dass wir das volle Erbe antreten. Wir leben in einer gottlosen Stadt. Wir leben in einem gottlosen Land. Wir haben in Deutschland noch nicht mal 1% geistliche Christen. Noch nicht mal 1%. Es ist eine große Traurigkeit. Aber es ist eine Chance, die Gott dir gibt, mir gibt. Ich habe das schon mal hier gesagt, ich brauche das nicht erwähnen. Ein kleines Kind in Ostpreußen geboren. In einem Holzhaus. Nahe der polnischen Grenze. Das ganze Dorf wurde abgetragen von Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Keine Straßenbezeichnung, keine Hausnummernbezeichnung, kein Geschäft, keine Kirche, keine Kneipe. Da bin ich geboren. Unbedeutend. Mehrmals dem Tode nahe. Persönlich von Gott gerettet worden mit 14 Jahren, als ich ertrunken war. Er selbst hat mich gerettet. Welch einen Aufwand Gott um einen Menschen macht. Und heute stehe ich hier als ein Knecht und Bote Jesu Christi, um biblische Wahrheiten aussprechen zu dürfen. Welch ein Privileg der Gnade Gottes. Der Gnade, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich heute sterben würde, ich gehe in das ewige Vaterhaus. Aber der Herr hat gesagt, nee, ich will dich noch nicht sterben lassen. Ich will, dass du noch mehr Frucht bringst, denn ich liebe dich, mein Sohn. Du sollst noch mehr verkündigen, noch mehr dieses und jenes tun. Gott hat auch mir gesagt, merke, sei weise, mach nichts Unnützes. Vergeude nicht die kostbare Zeit. Ein kostbares Gut hat Gott einem jeden von uns gegeben, das ist Zeit. Ich bin erstaunt darüber, dass ihr so lange aushaltet. Viele Christen haben keine Lust, Wort Gottes lange zu hören. 20 Minuten, die Predigt dann am Schluss sein. Anbetung, ein Luxus. 2 Lieder, höchstens 3. Und dann wundern sie sich, ein Pastor hat mich eingeladen. ich bitte Sie, Bruder Florek, Sie müssen mich in die Seelsorge nehmen, meine Gemeinde schrumpft. Aber die Leute wollen das Wort Gottes nicht mehr hören. Sie wollen keine Ermahnungen hören. Wenn man mit der Schärfe des Heiligen Geistes trennt Seele von Geist, dass das Seelische offenbar wird in den Menschen und das, was vom Geistes offenbar wird, dann wird der Geistliche und der Seelische, der fleischliche Mensch offenbart werden und auch die Sünde, die fleischliche Sünde in den Gotteskindern, das wollen die Christen heute nicht mehr hören. Laodicea, Lauheit. Die sagen, ich bedarf es nicht, ich bin reich, ich habe doch alles. Und Jesus sagt, du bist arm und bloß. Ich rate dir, dass du Gold für mir kaufst, das im Ofen geläutert ist. Und Augensalbe, damit du sehen kannst. Und weiße Kleider, damit man deine Blöße nicht sieht. Das ist unser Zeitalter. Das ist ein Fakt. Bibelkenner wissen das. Und das ist die große Not in der Gemeinde. Und deswegen diene ich gerne hier, denn ich glaube, dass Gott auch diese Gemeinde und euch in einer besonderen Weise benutzen will für Menschen, die Gott auch liebt, für die Jesus sein Leben gegeben hat, die sonst verloren gehen. Und damit ihr auch wisst, wie kann ich Autorität nehmen über eine Person, die besetzt ist mit falschen Geistern und dass die Person plötzlich dann geöffnete Ohren bekommt und plötzlich das Evangelium hören kann. Denn wenn Dämonen die inneren Ohren blockieren und sie blind sind, sehen sie nichts und hören sie nichts. Man kann sie anpredigen, 100 Jahre, 1000 Jahre, sie hören nichts. Der Herr schenke uns Gnade. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Vater, ich danke dir für diesen Tag, für diese Gemeinde. Ich danke dir für Berlin. Ich danke dir für Pastor Johannes in Indien. Segne ihn, salbe ihn, stärke ihn, dass er als ein Zeuge zurückkommt und Zeugnis abgibt von dem, was du tust. In fremden Völkern, unter falschen Religionen, dämonisierten Religionen, dass Menschen aus dem Rachen Satans gerettet werden. Ich bitte dich für diese Gemeinde um einen besonderen Schutz deines Blutes. Ich bitte dich, dass der Name auf alle gelegt werden, dass niemand müde wird, dass die ganze Gemeinde aus der Unmündigkeit, sofern das noch nicht geschehen ist, in die Mündigkeit hineinkommt. Und wo es noch nicht geschehen ist, dass die Unmündigen dann bereit sind, das Erbe anzutreten, Botschafter an Christi Stadt zu sein und in göttlicher Autorität in dem Namen Jesu handeln und so auch erfolgreich gegen die Machtstruktur Satans, den du selbst, Jesus, ja besiegt hast, erfolgreich und siegreich kämpfen. Der Friede Gottes, welcher höher ist in alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.